Es ist nicht auszuschließen, dass die Klage Nicaraguas durch die Russische Föderation initiiert wurde oder beziehungsweise angestoßen wurde.
Oha, der Militärexperte Carlo Masala hat da einen Verdacht. Später in der Sendung noch ein bisschen mehr dazu. Wir reden heute über die Klage Nicaraguas vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Deutschland. Eine Farce, wie eine Kollegin heute sagte, aber eben auch kein lustiger Showprozess, sondern eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit mit keineswegs klarem Ausgang. Ich bin sehr gespannt auf unsere Prozessbegleiterin Marlene Grunert, auf den Völkerrechtler Kai Ambos, auf den eben schon kurz gehörten Carlo Masala, auf unseren Mittelamerika-Korrespondenten Tjerk Brühwiller und last but not least unseren Mann in Israel, Christian Meyer. Volles Programm also heute an diesem Mittwoch, den 10. April. Mitgearbeitet haben Emma Feuerbacher und Michael Götz. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
Aber selbst in den schlimmsten Gewaltsituationen muss der Staat die Regeln des Völkerrechts respektieren. Herr Präsident, das ist die Quintessenz. Und auf welcher Grundlage oder Definition auch immer ein sogenanntes Recht auf Selbstverteidigung geltend gemacht wird, es kann niemals dazu dienen, Verstöße gegen die Normen der Völkermordkonvention oder andere Normen des humanitären Völkerrechts zu rechtfertigen. Überraschenderweise scheint Deutschland nicht in der Lage zu sein, zwischen Selbstverteidigung und Völkermord zu unterscheiden.
Da haben Sie es gehört, die in Anführungszeichen Vorzeigedemokratie Nicaragua verklagt Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Beihilfe zum Völkermord. Carlos Agüello Gómez war das, der nicaraguanische Botschafter in den Niederlanden. Holen wir uns also direkt unsere Rechtsexpertin Marlene Grunert dazu aus unserem Berliner Büro, die diesen ja fast schon unglaublichen Fall für uns covert. Hallo Marlene.
Hallo Andreas.
Wie lautet denn der genaue Vorwurf an uns, an die Bundesrepublik Deutschland?
Ja, also Nicaragua wirft Deutschland vor, Beihilfe zu den Verbrechen zu leisten, die Israel in den Augen Nicaraguas begeht. Und dabei geht es Nicaragua um drei verschiedene Aspekte, nämlich einmal um Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Das ist das Recht, das für kriegerische Auseinandersetzungen gilt. Aha. Außerdem um das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und der schwerwiegendste Vorwurf um Völkermord. Und Nicaragua wirft Deutschland vor, durch seine Unterstützung Israels Beihilfe zu diesen verschiedenen Verbrechen zu leisten. Also einmal durch die Unterstützung in Form von Rüstungsexporten, aber auch durch unterlassene Unterstützung der Palästinenser.
Ja. Ich meine, das ist glaube ich, so rein formal juristisch eine Klage. Und dann gibt es auch noch ein paar Eilanträge, die wiederum sollen Deutschland dazu zwingen, auf der Stelle sämtliche Rüstungsexporte nach Israel einzustellen. Wie hat man das jetzt zu unterteilen? Klage, Eilanträge, was geht schneller, was kommt als erstes?
Ja, genau. Also es gibt die Klage und mehrere Eilanträge und die werden vorrangig behandelt. Auch nur über diese Eilanträge wurde in dieser Woche mündlich verhandelt. Das ist ähnlich wie in dem Verfahren, was Südafrika gegen Israel vor dem IGH führt. Da wurde bisher auch nur über die Eilanträge verhandelt und dann auch relativ schnell entschieden.
Gab es sowas eigentlich schon mal vorher, dass ein Staat verklagt wird, der selber gar nicht unmittelbar an einem Krieg beteiligt ist?
Nee, also in dieser Form noch nicht. Also das gilt vor allem für die Frage, ob ein Staat einem anderen Staat, der in einer kriegerischen Auseinandersetzung verwickelt ist, Waffen liefern darf oder das einstellen muss. Das war so noch nicht vor dem IGH-Thema.
Ja, wir können dazu auch noch mal einen der Klägeranwälte hören. Du hast ihn gerade schon genannt, den Deutschen Daniel Müller.
Dass sich Deutschland für die Erleichterung oder Verbesserung der humanitären Hilfe im Gazastreifen und für die leidende Bevölkerung engagiert, ändert nichts am Gesamtbild. Es ist wirklich erbärmlich gegenüber den palästinensischen Kindern, Frauen und Männern in Gaza, einerseits humanitäre Hilfe per Fallschirm abzuwerfen und andererseits die Waffen und das Militärequipment herzustellen, das benutzt wird, um sie zu töten und auszulöschen.
Ja, ich meine, dann nimmt Müller sozusagen einen Teil der Verteidigung womöglich schon vorweg und sagt, ja klar, Deutschland ist ein Spender, ein Unterstützer der Palästinenser, hat schon viel geholfen, aber trotzdem, wenn gleichzeitig Waffen geliefert werden, spielt das dann auch wieder keine Rolle mehr. Nachvollziehbare Argumentation für dich?
Nee, also ich glaube auch, dass er, da die Unterstützung, die tatsächlich läuft, etwas zu klein redet. Und man muss es natürlich für sich jeweils betrachten. Die Bundesregierung hat dann ja sehr detailliert dargelegt, was für Waffenexporte laufen. Und das war schon ganz interessant und hat, glaube ich, auch der Argumentation Nicaraguas den Wind aus den Segeln genommen, jedenfalls in diesem Aspekt.
Ja. Vielleicht nochmal eine Zwischenfrage, bevor wir auf die deutsche Verteidigung kommen. Warum nimmt Nicaragua jetzt eigentlich Deutschland ins juristische Fadenkreuz und nicht zum Beispiel die USA, die ja nachweislich seit Jahrzehnten weit mehr Waffen an Israel liefern als wir?
Das liegt daran, dass Deutschland sich der Gerichtsbarkeit des IGH sehr allgemein unterworfen hat. Also jetzt ganz allgemein gesprochen, ist Deutschland einfacher vor den IGH zu ziehen als viele andere Länder. Und die USA erkennen die Gerichtsbarkeit des IGH in den Fragen, um die es jetzt in diesem Verfahren geht, nicht an.
Aha.
Aber Deutschland ist auch nicht das einzige Land, was Nicaragua in den Blick genommen hat. Nicaragua erwägt auch, die Niederlande, Großbritannien und Kanada wegen ähnlicher Vorwürfe zu verklagen. Es ist da aber noch nicht zu einer Klage gekommen, aber das könnte bevorstehen.
Okay, also die Anklage, haben wir jetzt gerade gehört, war am Montag, die deutsche Verteidigung dann gestern am Dienstag. Wir hören dazu mal die Völkerrechtsbeauftragte des Auswärtigen Amtes, die dafür zuständig ist, Tanja von Uslar Gleichen.
Deutschland verletzt weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht. Die nicaraguanische Darstellung war eklatant einseitig und wir werden morgen im Gegenteil darlegen, wie wir unseren Verantwortungen umfassend gerecht werden.
Tanja von Uslar Gleichen, Marlene. Man könnte also sagen, Deutschland plädiert komplett auf unschuldig.
Ja, also Deutschland weist alle Vorwürfe entschieden zurück, die Nicaragua erhebt. Und man muss sich, so schwer das bei solchen Verfahren vor dem IGH fällt, eben auch klar machen, dass es dort um Rechtsfragen geht. Das ist oft ein Podium auch für politische Auseinandersetzungen, gerade in diesen Verfahren, Südafrika, Israel, Nicaragua, Deutschland. Aber das ist eine sehr komplexe Materie und da hat Deutschland, glaube ich, gute Argumente, die dagegen sprechen.
Wann kommt das Urteil?
Also erstmal gibt es ja nur Entscheidungen über die einstweiligen Anordnungen und die werden wohl Ende des Monats fallen, also in 2 Wochen etwa.
Und die Klage wird dann erst nachrangig behandelt?
Ja, das kann Jahre dauern.
Jahre?
Das ist noch ganz am Anfang.
Okay, Dankeschön, Marlene Grunert.
Gerne.
Bevor wir gleich mit dem Völkerrechtler Kai Ambos sprechen und uns Chancen und Wahrscheinlichkeiten erklären lassen, schon mal ein kleiner Spoiler vorab. Es ist nicht alles so klar, wie man sich denken oder wünschen könnte. So, jetzt erstmal ein Blick auf das Land, das uns vor dem IGH verklagt hat. Emma Feuerbacher und Michael Götz mit einem kurzen Abriss über Nicaragua und sein interessantes Staatsoberhaupt.
Daniel Ortega führt Nicaragua seit 17 Jahren. Als der linke Revolutionsheld das Land das erste Mal von 1985 bis 1990 regiert, sucht er die Nähe zur Sowjetunion. Diese schickt ihm bis zu ihrem Untergang Waffen und Geld. Nach seiner Wiederwahl 2006 knüpft er an die alten Kontakte an. Er erkennt wenige Tage nach der Annexion die Krim als russisches Territorium an. Dafür bedankt sich Putin einige Monate später mit einem Besuch. Per Dekret autorisiert Ortega die Präsenz von russischen Soldaten im Land und erlässt 2020 ein Gesetz, das besagt, dass sich Mitarbeiter von ausländischen Organisationen als Agenten registrieren lassen müssen. Die direkte Kopie eines russischen Gesetzes von 2012. Hunderten NGOs wurde die Arbeit in Nicaragua in den vergangenen Jahren verboten. Unser Korrespondent für Mittelamerika, Tjerk Prüwiller, erklärt das Verhalten des Präsidenten und seiner Familie so.
Weil sie halt auch kriminell sind. Also die Familie Ortega, die hat sich illegal bereichert. Da kommt dann venezolanisches Erdöl ins Spiel und es ist wirklich so eine Diktatur in Reihenform. Ich habe mit etlichen Oppositionellen gesprochen, jetzt die letzten Jahre auch schon einige Kampfgefährten, einzige von Ortega getroffen, die sagen, er habe sich in das verwandelt, was er einst bekämpft hatte, nämlich in einen grausamen Diktator, der von nichts zurückschreckt.
2018 protestieren erst die Studenten, dann große Teile des ganzen Landes. Dabei kommen Hunderte ums Leben. Spätestens seitdem wittert der 78-jährige Revolutionsheld Rebellion. Vor allem, wenn Fahnen in den weiß-blauen Landesfarben auf der Straße geschwenkt werden. Als Shaines Palacio als erste Frau aus Nicaragua Miss Universe wird, steht das Volk jubelnd auf der Straße. Ortega vermutet einen Putschversuch. Seitdem traut sich die Schönheitskönigin nicht mehr in ihr eigenes Land. Nicaragua steht bei UN-Resolutionen stets Russland bei, bricht die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab und geleakte Berichte der CIA offenbaren eine militärische Zusammenarbeit mit Iran. Und Ortega macht Europa und die USA für das Vorgehen Israels in Gaza verantwortlich.
Cometiendo los crímenes que está cometiendo. El responsable de esos crímenes es el gobierno norteamericano y los gobiernos europeos que se han sumado a esa agresión brutal.
Russland-Nähe, Israel-Hass mehr oder weniger, eine Scheindemokratie. Und gerade der erste Punkt, das Verhältnis Nicaraguas zu Russland, zu Wladimir Putin, legt natürlich den Verdacht nahe, dass diese Klage gegen Deutschland nicht ganz aus eigenen Stücken oder Federn stammen könnte, sondern vielleicht auch vom russischen Freund angestoßen, gewünscht, unterstützt worden sein könnte. Der Sicherheitsexperte und Politikwissenschaftler Carlo Masala hat mir dazu eine Sprachnachricht mit seiner Einschätzung geschickt.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Klage Nicaraguas durch die Russische Föderation initiiert wurde oder beziehungsweise angestoßen wurde. Es macht ja zunächst einmal keinen Sinn, dass ein Land wie Nicaragua sich speziell und spezifisch gegen die Bundesrepublik Deutschland wendet. Die gleiche Klage hätte auch gegen andere europäische Länder erfolgen sollen. Aber das Ganze macht natürlich Sinn im Sinne der hybriden Kriegsführung, die die Russische Föderation gegen die Bundesrepublik Deutschland als zentraler Macht in Europa führt. Es wird sich nie nachweisen lassen, ob der Anstoß zu dieser Klage wirklich aus Moskau gekommen ist oder originär in Nicaragua entstanden ist, bei der dortigen Junta. Aber die Annahme, dass Russland hinter dieser Klage stecken könnte, ist zumindest nicht abwegig.
Da fragt man sich ja schon, wie so eine Scheindemokratie mit unbestreitbarer Nähe zu Russland, wir erinnern uns ja auch an die Sprachnachricht von Carlo Masala, Stichwort hybride Kriegsführung, wie so ein Land das Recht hat, Deutschland vor den Augen der Welt, ja, so ein bisschen an der Nase durch die Manege zu ziehen. Viele Fragen noch, vielleicht gibt es nicht auf alle Antworten, aber wir versuchen uns mal anzunähern. Und zwar mit dem Völkerrechtsexperten, Uniprofessor in Göttingen und Buchautor Kai Ambos. Freue mich sehr. Hallo, Herr Ambos.
Hallo, guten Tag.
Wir haben gerade schon von der Kollegin Marlene Grunert eine kurze faktische Zusammenfassung dieses Prozesses aus den vergangenen Tagen gehört. Herr Ambos, müssen wir also mal ganz grundsätzlich damit leben, dass jeder jeden vor dem IGH verklagen darf, auch Schurkenstaaten, Demokratien?
Ja, also jeder Staat ist grundsätzlich klageberechtigt, egal wie wir den bewerten, also wie Sie es jetzt gemacht haben oder anders. Staaten sind diejenigen, die im Völkerrecht die Subjekte sind, die auch klageberechtigt sind. Aber es muss natürlich unabhängig, ob das eine Demokratie ist oder eine Diktatur, im konkreten Fall eine Zuständigkeit des Gerichtshofs bestehen.
Heißt?
Heißt zum Beispiel, dass wie im Falle Nicaragua gegen Deutschland in der Genozidkonvention eine Klausel drin ist, dass bei Streitigkeiten über die Auslegung der Konvention die Vertragsstaaten, in dem Fall Nicaragua und Deutschland, die sind beide Vertragsstaaten, die haben beide die Genozidkonvention ratifiziert, vor den IGH gehen können. Ja, und das ist übrigens auch die Grundlage des Verfahrens Südafrika gegen Israel. Ah, ja. Diese beiden Staaten für die Genozidkonvention. Also, und da gibt es unterschiedliche Verträge im Völkerrecht. In manchen steht das direkt drin. Wenn wir streiten über den Vertrag, hier ist der IGH, da könnt ihr hingehen und könnt euren Streit da beilegen oder euch einigen.
Ja, Wollte ich gerade fragen, wie wichtig ist denn mit Blick auf das Urteil Nicaragua gegen Deutschland, da gibt es ja sowohl die Klage als auch die Eilanträge, wie wichtig sind da oder ist da die vorhergegangene Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermord? Ich meine, man könnte Deutschland ja wohl schwerlich Beihilfe vorwerfen, wenn das Gericht gar keinen Völkermord feststellt. Oder sind es trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe?
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eigentlich das Kernproblem. Also in den zwei Tagen, Montag, Dienstag, von 8 bis 12 jeweils morgens, die paar Stunden, wo ja erst Nicaragua vorgetragen hat, dann Deutschland, war das ja ein Kernargument der Deutschen, dass gesagt wird, da gibt es eine Doktrin im Völkerrecht, das müssen wir jetzt nicht zu technisch machen. Sie haben es schon gut gesagt. Denn die Hauptsache ist ja, hat Israel einen Völkermord begangen oder nicht? Und das wird eben in dem anderen Verfahren entschieden. Und ich kann ja nur zu etwas Beihilfe leisten oder Komplize sein, wenn es überhaupt stattgefunden hat. Und insofern ist das natürlich abhängig. Und deswegen sagt ja Deutschland, das Verfahren ist schon überhaupt nicht zulässig, weil man hier über eine Sache von Israel entscheidet und Israel nimmt an dem Verfahren eben nicht teil.
Ah ja. Also müsste man im Grunde erstmal abwarten, wie das andere Verfahren ausgeht, um das eigentlich korrekt zu verhandeln. Vielleicht mal dann die Frage dazu. Wie schätzen Sie denn die Chancen der südafrikanischen Klage wegen Völkermord gegen die Palästinenser oder Völkermord an Palästinensern gegen Israel ein?
Also zum Ersten, es ist grundsätzlich richtig, was den Genozid angeht. Da müssen wir abwarten, was im Fall Südafrika gegen Israel passiert. Aber es gibt noch einen anderen Teil in dem Nicaragua-Deutschland-Verfahren. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, ja. Erstmal Ihre Frage zu beantworten. Das ist natürlich ein bisschen wie jetzt hier Voraussagen machen, spekulieren. Da gibt es ja verschiedene Meinungen. Also es ist sehr schwierig, einen Genozid gerichtlich durchzusetzen. Ich will das mal so ausdrücken, auch vor nationalen Gerichten. Wenn wir das jetzt hier in Deutschland machen würden, vor dem Bundesgerichtshof, wäre es auch schwierig, weil wir diese Zerstörungsabsicht brauchen. Das ist ja in der FAZ sehr schön dargelegt worden von der schon genannten Kollegin Marlene Grunert mit einem Historikerkollegen. Wir müssen eben darlegen, dass dieser Staat in diesem Fall, also Israel, mit der Absicht handelt, die Gruppe der Palästinenser zu zerstören. Mhm. Und da gibt es auch einen sehr hohen Beweismaßstab. Das Gericht muss nicht nur überzeugt sein, es muss die einzig vernünftige Schlussfolgerung aus den Beweisen sein. Und das ist natürlich extrem schwierig. Deswegen haben wir eigentlich kaum, praktisch keine Genozidverurteilung. Mhm.
Mhm. Wie lange dauert das Verfahren noch? Kann man das in etwa sagen?
Ja, so in der Hauptsache denke ich, so 2 Jahre müssen wir schon noch warten, was natürlich dann auch die Frage stellt, ob es dann nicht schon überholt ist, denn wir hoffen natürlich alle, dass der Gaza-Krieg dann vorbei ist und wir vielleicht schon auf einer Lösungsebene sind, aber das ist eben so dann bei Hauptsacheverfahren, das ist ja auch im nationalen Recht so.
Das heißt, die Klage, die Nicaragua gegen Deutschland führt, wird dann wahrscheinlich auch nachrangig dahinter kommen, aber Sie haben ja gerade schon angesprochen, den anderen Teil, über den wir dann auch noch sprechen müssen. Was ist dieser andere Teil?
Nicaragua wirft Deutschland auch vor, dass Deutschland seine Verpflichtungen, die humanitären Pflichten aus dem Genfer Recht, aus dem humanitären Völkerrecht, also das Recht zu achten, zu respektieren, verletzt hat, ja? Weil es eben einen Staat unterstützt, wieder jetzt Israel, insofern haben wir wieder das mit dem Drittstaat, der, so Nicaragua, das humanitäre Völkerrecht verletzt und auch Kriegsverbrechen in Gaza begeht. Und Deutschland, da ist eben unklar, was Nicaragua da eigentlich genau will, denn wir wirken hier auf Israel ein. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, begeht Kriegsverbrechen, sondern im Gegenteil. Wir sagen ja zu Israel, jetzt die Bundesregierung auch immer aktiver, bitte haltet euch an das Völkerrecht, ja? Bitte greift Rafah nicht an und so weiter. Also die Bundesregierung tut ja alles, was sie kann. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was kann ein Staat, ein Drittstaat, der ja in einen fremden Konflikt in gewisser Weise eingreift, hier im Gazastreifen eigentlich, was kann man von dem eigentlich verlangen, realistischerweise, als dass der Bundeskanzler, eine Außenministerin da immer hinreist und mit den hohen, hochrangigen Politikern dort spricht und sie versucht zu überzeugen, wie es die Amerikaner auch tun, andere auch. Aber vor allem ist die Frage, was kann eigentlich von einem Drittstaat, Sie können das ja übertragen auf Ukraine, Russland. In all diesen Konflikten gibt es Staaten, die unterstützen eine der Konfliktparteien in einer bestimmten Form. Und dann ist die Frage, was kann man von den Staaten erwarten? Es ist ja auch klar, dass Staaten natürlich ihre Verbündeten unterstützen können. Ja, das kann man nicht bestreiten, das kann man Völkerrecht auch nicht verhindern. Zum Beispiel im Rahmen der Selbstverteidigung, das haben wir im Fall Ukraine, Russland, ist das ja ganz eindeutig für die NATO-Staaten, dass wir im Sinne einer kollektiven Selbstverteidigung die Ukraine unterstützen. Und das ist auch völkerrechtsgemäß. Ja? Das können wir, das ist unser Recht. Und deswegen ist es sehr schwer, jetzt, dass Nicaragua argumentiert, dass der IGH quasi sagt, das kann man praktisch ausschließen, Deutschland, hör auf, Israel zu unterstützen. Das ist eigentlich schlechterdings unmöglich.
Ich meine, die Kollegin Grunert hat auch gerade im Gespräch gesagt, das ist das erste Mal, dass überhaupt vor dem IGH jetzt ein Drittstaat angeklagt wird. Ich meine, ich höre jetzt aus Ihrer Argumentation schon so ein bisschen heraus, alles andere als eine Abweisung der Eilanträge wäre für Sie, Herr Amboss, eine Überraschung, oder?
Ja, einerseits ja, aber andererseits dürfen Sie die Dynamik dieses Gerichts nicht unterschätzen. Das ist ein Weltgericht, verstehen Sie? Sie haben eben nicht nur westliche Richter da sitzen. Ja, da sitzen deutsche Richter, da sitzen Amerikaner, da sitzen Japaner, da sitzen Franzose, aber da sitzt eben auch ein Südafrikaner. Ja, da sitzt eben auch jemand aus Brasilien. Also da sitzt eben auch der globale Süden, ich würde mal so sagen. Und das ist ein Bild der Welt, das sind 18 Richter und dann ist auch die Frage, wie die Dynamik in so einem Gericht läuft. Das ist sehr interessant. Ich bin ja selbst beim internationalen Gericht. Ja. Weißt du, Sie müssen jetzt mal überlegen, das sind, wenn Sie jetzt mit 18 Journalistenkollegen in einem Raum sitzen, Sie müssen sich zu irgendeiner Frage eine Einigung erreichen. Ja. Und hier geht es natürlich darum, wenn das Gericht eine besonders starke Entscheidung treffen will, muss es möglichst geschlossen auftreten. Wie in den Anordnungen gegen Israel, den ersten beiden im Verfahren Südafrika gegen Israel, wo wir 16-1, ja, also das ist ja eine Wahnsinnsentscheidung. Sie haben es ja oft so bei Juristen, dann ist es irgendwie 9-7 zum Beispiel, ja. Und das zeigt natürlich eine extreme Schwäche nach außen. Ja, dann weiß man, und wir haben ja Dissenting Votes, also abweichende Meinungen, die werden ja veröffentlicht. Ja, das ist ja jetzt nicht so wie beim Bundesgerichtshof. Da weiß man immer nicht bei den 5 Richtern in einem Senat, was da wirklich gelaufen ist. Man sieht nur die Entscheidung und der abweichende Richter, der darf es ja nicht schreiben, ja. Und das ist bei so einem internationalen Gericht, beim IGH eben da. Und wenn jetzt das Gericht sagt, strategisch die Richter untereinander, wir müssen möglichst geschlossen auftreten, weil das ja auch ein extrem polemisches Thema ist, dann macht man da eben Kompromissformulierungen und es hat eine andere Dynamik. Also was ich jetzt als Deutscher oder ein Kollege als Franzose hier sieht, das sieht vielleicht der Südafrikaner ganz anders. Und was man eben auch sehen muss, die Situation in Gaza wird international durchaus viel kritischer gesehen, kann man allgemein sagen, als in Deutschland. Ja.
Sehr interessant, dass Sie das IGH dann quasi als Weltgericht bezeichnen. Das führt mich zu der Frage, gesetzt den Fall. Der IGH gibt Nicaragua in diesen Eilanträgen Recht. Was würde das denn dann faktisch bedeuten für Deutschland? Was müssten wir tun und müssten wir uns daran halten? Ist das so?
Ja, das wäre auf jeden Fall eine bindende Entscheidung. Das würde Deutschland extrem in die Bredouille bringen. Ja. Ich meine, Deutschland hat sehr stark argumentiert gestern. Ich glaube wirklich, der Fall wird nicht eintreten. Aber wir sind natürlich ein Staat, das wurde ja auch gestern betont von den deutschen Vertretern, der das Völkerrecht achtet und der den IGH achtet. Wir haben einen deutschen Richter auch in diesem Gericht. Ja. Und es wäre für uns unmöglich, eine Entscheidung des IGH zu ignorieren. Ja. Also dann sind wir nämlich ein Schurkenstaat, verstehen Sie? Um nochmal zurückzukommen. Also wenn alles, was wir sagen in unserer Außenpolitik, was auch das Grundgesetz sagt, das ist ja eine völkerrechtsfreundliche Verfassung, das ist die ständige Politik seit der Gründung der Bundesrepublik, dass wir das Völkerrecht achten. Und wir unterstützen ja diese völkerrechtlichen Organe, nicht nur den IGH, auch den Internationalen Strafgerichtshof, auch die UN-Organe, auch finanziell. Und wir stehen ja hinter dem Multilateralismus. Also wir können schlechterdings nicht eine IGH-Entscheidung ignorieren. Und Deutschland nimmt es ja auch sehr ernst, wenn Sie sehen, wer da gestern aufgetreten ist. Das waren ja sehr anerkannte Kollegen. Ja, ja. Also das ist nicht eine Sache, die auf die leichte Schulter genommen wird. Die wurde auch im Auswärtigen Amt entsprechend bewertet. Man hat sich sehr gut vorbereitet gestern. Und insofern, da gibt's leider keine Option. Das muss man ernst nehmen.
Heißt aber im Umkehrschluss, also nochmal gesetzt den Fall, es entsteht eine, wie Sie es genannt haben, interessante Dynamik und diese 18 Richter entscheiden am Ende, wenn auch knapp, dafür, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel oder Rüstungsgüter, welcher Art auch immer, an Israel liefern darf, dann werden wir das auch nicht mehr tun.
Das würde ich so sehen, aber das schließe ich vollkommen aus, also dass das so entschieden wird. Also es gibt ja Mittelwege, verstehen Sie? Es wurde ja auch nicht entschieden im Verfahren Südafrika, Israel, dass Israel einen Waffenstillstand machen muss. Das war der südafrikanische Antrag. Sondern letztendlich hat man nur gesagt, ihr müsst euch daran halten und keinen Genozid begehen. Und Israel sagt ja deshalb, das machen wir sowieso nicht. Also insofern war das quasi nur deklaratorisch. Ah, ja. Und jetzt hat man ein bisschen eine härtere Anordnung mit dem Waffenstichern wegen der humanitären Situation. Ihr müsst humanitäre Hilfsgüter reinlassen. Das ist ja inzwischen schon konsentiert. Wir haben eine Resolution des Sicherheitsrats mit Enthaltung der USA. Das ist alles eigentlich unproblematisch. Aber wenn Sie eine Entscheidung hätten, die einem Staat verbietet, ja, Waffen zu liefern, das ist ja ein extremer Eingriff in die Souveränität eines Staates. Und da müsste so offensichtlich ein Genozid oder Kriegsverbrechen oder ganz schwere Verbrechen mit diesen Waffen begangen werden. Und das ist für mich undenkbar, dass eine solche Anordnung ergeht.
Ah, ja. Verstehe, klares Schlusswort. So, wer sich für die Tiefen des Völkerrechts, so wie Sie, Herr Amboss, juristisch noch mehr interessiert und da auch insbesondere das Thema Apartheid, denn, gehe ich recht in der Annahme, da haben Sie gerade ein neues Buch geschrieben. Worum geht es da genau?
Ja, es geht eben um die Frage, ob das Verbrechen der Apartheid auf die besetzten Gebiete, insbesondere das Westjordanland, anwendbar ist. Sie kennen ja den Vorwurf von Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International, Human Rights Watch, und das überprüfe ich jetzt quasi völkerrechtlich.
Zu welchem Ergebnis kommen Sie?
Ja, das ist jetzt leider nicht so klar. Insofern kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, in der Zeit da würde ich Sie gerne verweisen auf das schöne Interview mit Ihrem Kollegen. Wunderbar. Patrick Barnas.
Ja, das ist der beste Teaser, den Sie jetzt am Ende bauen konnten, denn in der aktuellen Folge unseres FAZ-Einspruch-Podcasts erscheint auch heute, den verlinke ich natürlich, sprechen Sie mit Barnas genau sehr lange über diese Thematik. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Also, Dankeschön. Beste Grüße, lieber Kai Amboss.
Ebenfalls gerne.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, zusammengetragen, gelernt zu der Causa Nicaragua gegen Deutschland, deren möglichen Motiven, Folgen und auch der Klage vor dem IGH gegen Israel. Liegt also auf der Hand. Auch nochmal kurz zu unserem Korrespondenten Christian Meyer nach Israel, nach Tel Aviv zu schalten und den neuesten Lagebericht abzufragen. Shalom, Christian.
Shalom, Andreas.
Ja, mal gesetzt den Fall. Es käme zu einem Urteil gegen Deutschland. Nur theoretisch, denn die juristische Wahrscheinlichkeit, die scheint ja nicht so hoch zu sein. Aber dann hätte, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, die israelische Armee wahrscheinlich ein kleines Problem, oder?
Ja, wahrscheinlich, genauso wie du sagst, ein kleines Problem.
Ja.
Deutschland ist zwar einer der größten Rüstungslieferanten Israels, aber eben doch noch deutlich hinter den Vereinigten Staaten. Es gibt einen Bericht, der vergangene Woche veröffentlicht wurde von einer NGO in Berlin, die schreibt darin, dass Deutschland jetzt zuletzt der zweitgrößte Rüstungslieferant Israels war. Mhm. Aber ist immer interessant, bei dieser Art von Statistiken auf die Details zu schauen. Und im Jahr 2023 waren beispielsweise zwei Kriegsschiffe darunter, zwei Korvetten, die geliefert wurden. Und
die
das
sind
macht natürlich
nicht billig, ne? Ja, genau. Mhm.
Genau, das macht schon mal eine ganze Menge aus. Aber eben nicht nur Korvetten, sondern auch viele andere Rüstungsgüter. Gerade im Oktober wurde viel genehmigt. Rüstungsgüter im Wert von etwa 200 Millionen Euro.
Also nach Kriegsbeginn quasi, ne? Wahrscheinlich.
Genau, nach dem Überfall, nach dem Terrorangriff der Hamas wurden zahlreiche Exporte genehmigt. Volumen von etwa 200 Millionen Euro. Mhm. Ihr habt gerade darüber gesprochen. Jetzt verteidigt sich Deutschland ja gerade wieder vor dem IGH. Und dort hat die Vertreterin wiederum aber darauf hingewiesen, dass das Volumen der Genehmigungen und der Exporte seit dem Herbst deutlich zurückgegangen sei. Im März, hat sie dort in Den Haag gesagt, war es nur noch 1 Million Euro. Also ja, sehr unterschiedliches Bild, je nachdem von welchem Ende man drauf guckt. Ist Deutschland ein sehr wichtiger Rüstungslieferant oder eben doch einer, der vielleicht nicht am Ende den Ausschlag gibt? Ich denke mal, das sind nach wie vor die USA.
Ja, aber dennoch, wie du gerade sagst, Deutschland ist seit Jahrzehnten zumindest mal einer der größten Rüstungsgüterlieferanten Israels und ganz sicher einige der Angriffe auf die Hamas werden entsprechend auch mit Kriegsgerät made in Germany ausgeführt. Christian, apropos Angriffe. Ich meine, die ganze Welt rät Netanyahu davon ab, Rafah im Süden des Gazastreifens anzugreifen. Diese Diskussion haben wir schon seit Wochen. Bisher ist noch nichts passiert. Hat es also Wirkung oder bleibt es bei den Plänen? Wie ist da gerade der neueste Stand?
Auch das ist wie immer bei diesen Dingen etwas schwer zu durchschauen. Netanyahu hat ja am Montag wieder ein klein wenig nachgelegt, als er sagte, es gebe jetzt ein Datum für den Beginn der Offensive auf Rafah.
Ohne es zu nennen allerdings.
Ohne das Datum zu nennen. Und kurz darauf hat sein eigener Verteidigungsminister Yoav Gallant in einem Telefongespräch mit seinem amerikanischen Kollegen Lloyd Austin wiederum gesagt, es gebe kein Datum. Mhm. Also ich denke, auch da ist der Stand letztlich unverändert. Die israelische Seite droht sehr viel, Netanyahu droht sehr viel, vielleicht denn eben auch aus innenpolitischen Gründen. Aber es sieht jetzt bislang weiter nicht so aus, als stünde das unmittelbar bevor.
Und wenn es dann doch passieren würde, was sollte dann mit diesen ganzen Hunderttausenden leidgeplagten Palästinensern passieren, die ja gerade eben erst vom Norden in den Süden geflohen sind? Im Süden ist dann ja auch Rafah. Hat Israel da denn die Vorgaben der UN, die Forderungen der Weltgemeinschaft aufgenommen und kümmert sich mehr um diese Unschuldigen, muss man ja auch sagen?
Ja, das ist ja die Forderung der USA gewesen, inzwischen seit Wochen, dass Israel erst einmal glaubwürdige Pläne vorlegt, was mit den Zivilisten geschehen soll. Und da ist bislang nichts passiert. Es gibt so kleine Details, die manchmal nach außen dringen. Beispielsweise war jetzt in der israelischen Presse zu lesen, dass die israelische Armee 40.000 Zelte geordert habe. Zelte, die jeweils 12 Personen fassen können. Und das sei eine Maßnahme, um eben die Umsiedlung dieser Flüchtlinge in Rafah vorzubereiten, was wiederum eben eine Voraussetzung für die Offensive wäre. Das ist allerdings auch nicht offiziell bestätigt worden. Es gibt einen weiteren Bericht heute in einer israelischen Zeitung, dass die israelische Armee sich darauf vorbereitet, schon ab der kommenden Woche Menschen in Rafah zum Verlassen dieses Ortes aufzufordern durch Flugblätter, Nachrichten oder Telefonanrufe. So ist das auch schon zu Beginn des Krieges geschehen im Oktober und November, als die Menschen im Norden des Gazastreifens dazu aufgefordert wurden, sich in den Süden zu begeben. Ja. Das sind Berichte, man darf denen im Einzelfall nicht immer hundertprozentige Bedeutung zuschreiben. Wie ich schon angedeutet habe, vieles ist da Rhetorik, die auch anderen Zwecken dient. Zum einen der innenpolitischen Auseinandersetzung in Israel, zum anderen aber natürlich auch dem Ziel, die Drohkulisse gegenüber der Hamas aufrechtzuerhalten und vielleicht noch auszubauen.
Danke dir sehr. Beste Grüße nach Tel Aviv. Christian Mayer.
Vielen Dank. Grüße zurück.
So, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 10. April. Wie immer, Sie sind es inzwischen schon gewohnt, ein paar Links hängen in den Shownotes. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn Sie uns schreiben an podcast@faz.de. Und ich kann auch jetzt schon mal ankündigen, morgen, ich verspreche es, werden wir einige Ihrer vielen Hörer-Mails hier vortragen. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Morgen übrigens geht's weiter, kann ich auch nochmal eben teasern, mit der Kriminalstatistik in Deutschland. Und als Gast haben wir den NRW-Innenminister Herbert Reul. So, jetzt aber schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.